Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, guten Morgen. Wir kommen heute zum letzten Kapitel des Buchs Nehemia. Und als ich mich auf die Predigt vorbereitete, wurde ich unbequemerweise an eine Eigenart von mir selber erinnert, und zwar an die Eigenart, Jäger und Sammler zu sein. Ich weiß nicht, ob es manchen von euch genauso geht. Jäger und Sammler, oh, da werden schon erste Blicke zwischen Ehepartnern getauscht. Meine Frau ist auch kein Jäger und Sammler und ist da eine gute, naja, ich will mal sagen, Ergänzung zu mir. Wenn ihr in meine Werkstatt gucken würdet, würdet ihr feststellen, dass das stimmt, was ich sage. Und von Zeit zu Zeit merke ich es selber, es ist mal wieder Zeit, aufzuräumen. Ich habe euch jetzt ganz bewusst kein Foto aus meiner Werkstatt mitgebracht, sondern ein Bild, was ich neutralerweise aus dem Internet im Internet gefunden habe. Mein Zimmer war eigentlich aufgeräumt, aber dann wusste ich nicht, was ich anziehen soll. Und das hat die ganze Situation wieder etwas verändert. Es sieht nicht mehr so ganz aufgeräumt aus. Wir haben in der vergangenen Woche in der Predigt von Peter Bronslick gehört, wie das Volk, wie die Juden einen Bund geschlossen haben mit Gott. Sie haben sich feierlich verpflichtet, sich selbst verpflichten, so war das Thema, bestimmte Dinge zu tun, die im alttestamentlichen Gesetz vorgeschrieben worden waren. Und sie haben das alttestamentliche Gesetz gelesen, sie haben es ernst genommen und sie haben gesagt, ja, das wollen wir tun. Und sie haben einen Bund geschlossen, so wie wenn zwei Menschen den Bund der Ehe schließen, sie haben Gott das versprochen. Einige Zeit später wird in Kapitel 13 berichtet, dass genau die Dinge, zu denen sie sich verpflichtet hatten, sie wieder vernachlässigt hatten und es war an der Zeit, mal wieder aufzuräumen. Ich weiß nicht, wie es dir in deiner Gottesbeziehung geht, in deiner Beziehung zu Jesus. Ich merke, dass auch bei mir immer wieder Dinge sich einschleifen, wo es Zeit ist, aufzuräumen. Uns geht es als Christen nicht darum, dass wir das Gesetz wieder so richtig halten. Aber es geht uns wie in dieser Themenreihe darum, dass wir unser Vertrauen auf Jesus Christus, unser Gottvertrauen hinterfragen und wieder uns ganz neu darauf ausrichten, dass, so wie wir es gerade gesungen haben, nichts und niemand anders als Christus, sein Blut und seine Gerechtigkeit, das ist, worauf unser Leben sich gründet. Und dazu möchte der Abschnitt, über den wir heute reden, aus Nehemia 13, uns einladen, unser Vertrauen neu auf Jesus Christus, auf Gott auszurichten. Ich habe hier mal so eine Übersicht gemacht über Kapitel 10 und Kapitel 13. In Kapitel 10 verpflichten sich die Juden vor Gott zu bestimmten Dingen und in Kapitel 13 wird genau berichtet, wie diese Dinge vernachlässigt werden. Sie verpflichten sich, keine Ehe mit Nichtjuden einzugehen. Kapitel 13 wird berichtet, wie genau das geschehen ist, ja sogar in der hohen priesterlichen Familie. Sie verpflichten sich, den Sabbat zu halten, was jahrzehntelang vernachlässigt worden war. Und in Kapitel 13 wird berichtet, wie sie genau das wieder nicht tun. Sie verpflichten sich, Abgaben für den Tempel zu leisten. Und in Kapitel 13 wird berichtet, wie genau das nicht geschieht. Sie verpflichten sich, den Tempel für die Zwecke zu reservieren, für die er gebaut worden war, nämlich Gottesdienst zu feiern und die Dinge, die für den Gottesdienst notwendig waren, dort zu lagern. In Kapitel 13 wird berichtet, dass genau das nicht geschehen war. Ich möchte jetzt nicht das komplette Kapitel 13 mit euch lesen. Ich lade euch ein, das zu Hause zu tun, wenn ihr es nicht schon getan habt in unserer Leseaktion. Ich werde ausschnittweise einzelne Verse aus diesem Kapitel lesen, die uns in die Kerngedanken mit hineinnehmen. Und ich habe mich natürlich gefragt, was macht man jetzt mit so einem Text, wo es um Gesetz geht, um das Einhalten von Gesetz, um die Treue zum Gesetz, um Gott wieder wohl zu gefallen. Ich habe etliche Verbindungspunkte gefunden, wo dieser Abschnitt, der zunächst sehr verstaubt und alttestamentlich aussieht, sehr klar in unser Leben hineinspricht und sehr deutlich etwas mit uns als Christen zu tun hat. Und da möchte ich uns gerne mit reinnehmen. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass wir aufs Gesetz uns ausrichten, sondern es geht letztlich um Gottvertrauen. Nachhaltig mit Gott leben, Gott zu vertrauen. Wie konnte es kommen, dass innerhalb von 4 Kapiteln solch eine krasse Veränderung stattfindet? Das Volk verpflichtet sich gegenüber Gott und 3 Kapitel später, in Kapitel 13, werden alle Dinge, zu denen sie sich verpflichtet haben, wieder vernachlässigt und müssen neu eingesetzt werden. Nehemia verrät uns in Kapitel 13, Vers 6, was geschehen war. Er schreibt dort: Dies hatte sich zugetragen, als ich nicht in Jerusalem war, denn im 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Babylon war ich dorthin an den Königshof zurückgekehrt. Nach einiger Zeit bat ich den König um Erlaubnis, wieder nach Jerusalem zu gehen. Nehemia, wir erinnern uns, ganz am Anfang war am Königshof in Babylonien als Mundschenk angestellt und hatte sich erbeten, in seine frühere Heimat nach Jerusalem zu kommen, weil die Stadt in Trümmern lag, und diese Stadt wieder aufzubauen. 12 Jahre hat der Wiederaufbau von Jerusalem gedauert. 12 Jahre hat Nehemia in Jerusalem gelebt, hat unter schwersten Anfeindungen das Projekt durchgesetzt. Die Mauer ist in Kapitel 12 eingeweiht worden. Die Listen der legitimen Bewohner Jerusalems sind aktualisiert worden. Alles ist fertiggestellt. Und Nehemia kehrt zurück an den Königshof, wo er 12 Jahre vorher von weggekommen war, nach Jerusalem, um dort weiter zu leben. Und jetzt stellt sich ihm die Frage, wie läuft es wohl in Jerusalem? Und er reicht einen Urlaubsantrag ein bei König Artaxerxes und bekommt Urlaub gewährt, um noch einmal nach Jerusalem zu reisen. Und in dieser Zwischenzeit, die Nehemia nicht in Jerusalem war, hatten sich die Dinge wieder eingeschlichen, zu denen sich das Volk verpflichtet hatte, sie nicht zu tun. Und ich möchte uns den ersten Aspekt mal kurz vor Augen führen. Rudi, vielleicht führst du ihn uns vor Augen. Einige Zeit davor war Folgendes geschehen. Der Priester Eliashib, der Verantwortliche für die Nebenräume beim Haus Gottes, unseres Gottes, hatte seinem Verwandten Tobia einen großen Raum im Tempelbereich zur Verfügung gestellt. Das klingt zunächst mal gar nicht so anrüchig. Ich meine, der Tempel war wahrscheinlich groß genug. Warum sollte da nicht auch jemand wohnen? Wenn wir einige Kapitel zurückblättern, dann stellen wir aber fest, wer dieser Tobia war. Tobia war einer von denen, die sich massiv dagegen gestellt hatten, dass Jerusalem wieder aufgebaut würde. Einer von den Feinden Nehemias. Und der Priester Eliashib, der irgendwie mit den Machthabern dort auch verwandt war, er richtet ihm im Tempel ein Zimmer ein, sodass er quasi ja, so ein kleines Hotelzimmer im Tempel hat. Vorher wurde aber gesagt, dass der Tempel genau dafür war, dass dort die heiligen Geräte stehen sollten, die für den Gottesdienst benutzt wurden, dass dort die Vorräte, die für die Speisopfer gebracht wurden, gelagert werden sollten. Und nach alttestamentlichem Verständnis waren das geheiligte, geweihte Räume. Da durfte nichts anderes rein als das, wofür es eigentlich reserviert war. Der Priester Eliashib, er übergeht das, er macht diesen Raum leer und lässt den Tobia, den Feind Nehemias und den Feind der jüdischen Bevölkerung, den Feind Jerusalems, dort wohnen. Was hat der da zu suchen? Nehemia kommt zurück und ist entsetzt über das, was hier geschehen ist. Und kurzerhand lässt er diesen Raum, dieses Hotelzimmer räumen, Fernseher raus, Bücherregal raus, Bett raus, alles raus, was da drin steht, und lässt diesen Raum kultisch reinigen durch die Priester und weiht ihn wieder für seinen ursprünglichen Zweck. Was hat der Feind in diesem Raum verloren? Nichts. Die ursprüngliche Bestimmung wird wiederhergestellt. Nehemia ist nicht bereit, faule Kompromisse mit dem Feind einzugehen. Der Feind hat nichts in Gottes Tempel zu suchen. Die Frage ist, was hat das mit uns und unserem Gemeindehaus zu tun? Ich glaube herzlich wenig mit unserem Gemeindehaus, aber dennoch mit uns. Im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, schreibt Paulus: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Paulus schreibt das im Zusammenhang mit sexueller Unmoral. Und er macht deutlich, diese Praktiken, die in Korinth üblich waren, zu Prostituierten zu gehen und andere Dinge zu tun, die passen nicht dazu, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes Gottes ist. Wir sind ein Tempel Gottes. Ich habe mich gefragt, wo bin ich faule Kompromisse eingegangen in meinem Tempel? Wo gebe ich dem Feind Gottes Raum in meinem Leben? Und vielleicht stellst du diese Frage auch. Ich möchte dich dazu einladen. Wo lasse ich es zu, dass Gottes Feind sich einnistet? Dass er sich so ein richtig schönes Hotelzimmer einrichtet und sich dort mehr und mehr zu Hause fühlt? Typisch wäre jetzt, das Thema Pornografie zu nennen, das Thema Alkohol und andere Dinge, die in diesen Bereich der Süchte fallen. Und das ist auch nicht verkehrt. Mir sind aber auch Dinge eingefallen, die gar nicht so typischerweise genannt werden, wo der Feind sich in unserem Leben, in unserem Tempel einnistet, wo wir ihm Raum geben. Zum Beispiel Unversöhnlichkeit. Wo vor 20 Jahren oder länger Konflikte gewesen sind und wo sich beide Seiten verhärtet haben und keiner bereit ist, auf den anderen zuzugehen und sich zu versöhnen. Das sind auch Räume, Hotelzimmer für Gottes Feind, die wir in unserem Leben öffnen. Vielleicht ohne das zu wollen, wahrscheinlich sogar ohne das zu wollen. Oder das Thema Verbitterung. Wenn es an bestimmte Themen geht, dann merkst du auf einmal, wie jemand explodiert. Und jemand hat mal gesagt, diese Geschichte hat eine Geschichte. Da steckt was hinter, da ist irgendwas vorgefallen, was nicht bereinigt wurde, wo Verbitterung draus entstanden ist. Wo Situationen zwischenmenschlich oder zwischen Gott und Mensch nicht aufgearbeitet worden sind. Das Thema Neid ist so ein mögliches Hotelzimmer in unserem Tempel, wo wir neidisch auf andere schauen und vergessen, was Jesus in unser Leben hineingesteckt hat, was er in unser Leben hineingelegt hat und worauf wartet, dass wir die Gaben, die er uns gegeben hat, einsetzen. Ein Thema, wo ich auch daran erinnert wurde, wo ich mich selber an die Nase fassen muss, ist das Thema Trägheit. Es ist ja so bequem, abends ab 19.30 Uhr sich vor den Fernseher zu setzen, nichts mehr zu tun. Das hat auch eine Berechtigung, aber es kann solch ein Hotelzimmer sein, wo der Feind sich einnistet. Wenn es zu einer Gewohnheit, zu einer Sucht wird, wenn es dazu kommt, dass wir nichts anderes mehr mit uns anzufangen wissen, dann kann es dahin kommen, dass uns solche Dinge blockieren. Das Thema Bequemlichkeit oder das Thema falsche Zurückhaltung. Dass wir immer wieder scheinbar bescheiden Dinge von uns weisen und insgeheim die Erwartung haben, okay, das werden schon andere machen. Dinge in der Gemeinde, Dinge, wo Jesus uns beauftragt, außerhalb der Gemeinde uns einzusetzen. All das können solche Hotelzimmer für Gottes Feind sein, die wir in unserem Leben eingerichtet haben. Was heißt hier Gott vertrauen? Gott vertrauen heißt, so zu handeln wie Nehemia. Den Feind rausschmeißen, das Zimmer reinigen, neu anfangen, keine faulen Kompromisse mehr eingehen, faule Kompromisse ausräumen und das Zimmer zu reinigen. Die Bibel nennt das in diesem alten Wort Buße. Buße heißt, dass wir unsere Schuld erkennen, unsere Schuld bekennen und willentlich Dinge verändern. Und es kann hilfreich sein, dass du das in einem Gespräch mit jemand anderem tust, einer Person deines Vertrauens. Weil du merkst, ich habe schon oft Anläufe gestartet und ich komme hier nicht raus. dann möchte ich dich einladen, nimm das in Anspruch. Wir haben in der Gemeinde auch nach jedem Gottesdienst die Möglichkeit, Gespräche zu führen, füreinander zu beten. Und noch eins, in diesem Vers heißt es ja nicht nur, dass unser Leib ein Tempel ist, sondern hier wird ja gesagt, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und der Heilige Geist ist und gibt uns die entscheidende Kraft zur Veränderung. Er will uns ja verändern. Das ist ja nichts, wo wir ihn zu überreden müssen, wo wir ihn gegen oder wo, was wir ihm irgendwie abringen müssten. Er will uns verändern. Geben wir dem Heiligen Geist Raum dazu, indem wir die Hotelzimmer des Feindes ausräumen, reinigen und ihn einladen, den Heiligen Geist sich dort auszubreiten und wirkliche Veränderungen hervorzubringen. Reservierung des Tempels für die Aufgaben, für die er geschaffen ist. Der zweite Punkt, der genannt wird in Kapitel 13, sind die Abgaben für den Tempel. Da heißt es in Kapitel 13, Vers 10, ich erfuhr auch, dass die Abgaben für den Unterhalt der Leviten nicht abgeliefert worden waren. Deshalb hatten die Leviten und die Sänger ihren Dienst am Tempel verlassen und jeder war auf seine Felder gegangen, um sie zu bestellen. Was heißt denn das? Im Alten Testament war es so geregelt, oder es war zunächst einmal so, dass das Volk Israel aus 12 Stämmen bestand. Nachkommen der Söhne Jakobs, der 12 Söhne Jakobs. Und ein Stamm, der Stamm von dem Sohn Levi, der von ihm abstammte, der Stamm der Leviten, war besonders dafür eingesetzt, im Tempel zu dienen. Daraus kamen die Priester hervor und die Tempeldiener. Und das ganze übrige Volk, das nicht zum Stamm Levi gehörte, war verpflichtet, ein Zehntel ihres Ertrags abzugeben für den Tempel. Und auch die erste Ernte, also das Beste, was geerntet wurde, das allererste, zum Tempel zu bringen, damit dort die nötigen Opfer dargebracht werden konnten und damit die Priester und die Leviten versorgt waren. Das heißt, die Leviten, die hatten gar keine eigenen Ländereien, brauchten sie auch nicht, denn sie wurden durch die übrigen Stämme versorgt, damit sie sich voll und ganz der Arbeit im Tempel widmen konnten. Und hier steht jetzt, dass genau das nicht geschehen ist. Das übrige Volk oder die Leute, die dort lebten, die hatten nichts mehr in den Tempel gebracht und die Leviten waren gezwungen, eigene Felder zu bestellen und dort für ihren Lebensunterhalt zu sorgen und konnten infolgedessen gar nicht mehr im Tempel arbeiten, konnten den Gottesdienst nicht mehr feiern. Es war kein Gottesdienst mehr möglich. Da war kein Prediger, kein Moderator, kein Sänger, kein Musiker, kein Techniker und so weiter. Das waren damals alles hauptberufliche Leute. Die waren einfach nicht mehr da, weil die ihre Felder bestellen mussten und keine Zeit hatten, den Gottesdienst auszurichten. Nehemia besteht darauf, dass alle wieder ihren Betrag leisten, so wie sie sich verpflichtet hatten. Und daraufhin besinnt sich das Volk in Jerusalem und Judäa und sie liefern wieder den zehnten Teil ihrer Erträge ab. Der Gottesdienst kann wieder stattfinden. Im Neuen Testament, und Peter Bronslik hat das beim letzten Mal schon erwähnt, wird dieser Zehnte nicht mehr für Christen als verpflichtend angegeben. Das heißt, wir sind nicht verpflichtet, den zehnten Teil von unserem Einkommen oder so zu geben. Und viele tun das trotzdem. Und das Geben gehört zum Wesen oder zu unserem Leben als Christen dazu. 2. Korinther 9, Vers 7 bis 8 schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun. Und er soll auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Schon im Alten Testament verspricht Gott seinen Segen dem, der gibt. Das heißt, wenn du gibst, dann hast du nicht weniger, sondern Gott verheißt dir, diesen Mangel auszugleichen, der dadurch entsteht, dass du abgibst. Und das gleiche Prinzip wird im Neuen Testament deutlich. Und es lohnt sich mal im 2. Korintherbrief die ganzen Kapitel 8 und 9 zu lesen, wo Paulus das Thema Spenden thematisiert. Wir werden auch in den nächsten Wochen uns mit dem Thema Geld in der nächsten Themenreihe auseinandersetzen, wo das nochmal zur Sprache kommt. Geben gehört zu unserem Leben als Christen dazu. Und auch hier möchte ich wieder einen Bezug setzen zum Thema Gottvertrauen. Gottvertrauen bedeutet, ich werde auch dann noch genug für mich selbst und meine Familie haben, wenn ich abgebe, wenn ich gebe. Und wir haben das erlebt, als ich selber Studierender an der BTA war. Das war eine spannende Zeit. Ich habe vorher gut verdient und habe dann natürlich nichts mehr verdient. Und ich hatte mir ausgerechnet, das, was ich habe, wird für ein, maximal zwei Jahre halten. Was kommt dann? Und ich habe gemerkt, Gott möchte, dass ich ihr vertraue. Und die Zeit der BTA begann. Wir bekamen plötzlich die Perspektive, dass sogar der Staat einige Gelder gewährt, Wohngeld und so weiter. Und Verwandte und Freunde kamen auf uns zu und sagten, du, das ist uns so wichtig, dass du zur Bibelschule gehst, wir möchten dich gerne unterstützen. Und erstaunlicherweise war nach der Zeit der BTA noch Geld übrig von dem, wo ich dachte, es ist nach ein oder zwei Jahren aufgebraucht. Andere haben erlebt, dass sie bis ans Limit kamen. Ich weiß, ein Freund von mir, der irgendwann mal sagte, ich weiß nicht, was meine Familie heute Abend essen soll. Und war ihm Geld zugesteckt. Oder irgendjemand, den er gar nicht kannte, ohne seine Situation zu kennen, gab ihm Geld. Und er hat immer wieder erlebt, wie Gott ihn versorgt hat. Für uns war wichtig, in dieser Zeit der Ausbildung, wo wir selber nichts verdient haben, auch dann von dem, was wir bekommen, Geld abzugeben. Einfach in dem Vertrauen, erstmal zu sehen, andere brauchen noch mehr als wir, andere brauchen etwas. Und dieses Prinzip des Gebens gehört dazu. Und Gott lässt sich nichts schenken. Das heißt, Gott wird uns versorgen, auch dann, wenn wir geben. Und wir haben das so erlebt. Und viele andere auch. Wir kommen zum nächsten Punkt, das Halten des Sabbats. In jener Zeit sah ich Leute, die am Sabbat arbeiteten. Die einen zerstampften mit den Füßen Weintrauben in der Kelter, die andere füllten Getreide ab und luden es auf Esel um Wein, dazu Wein, Weintrauben, Feigen und andere Lasten und brachten es alles am Sabbat nach Jerusalem hinein. Ich verwarnte sie, als sie es an diesem Tag verkaufen wollten. Es gab Dinge, die man am Sabbat nach alttestamentlichem Gesetz tun durfte. Es gab andere Dinge, die strengstens verboten waren. Dinge, die man tun durfte, die waren absolut notwendig. Zum Beispiel, wenn ein Tier krank war oder Tiere melken. Das ist ja nötig. Das ist ja auch heute nötig, dass man sowas am Sonntag tut, weil das sonst Gefahr für die Tiere bringt. Oder um das auf die heutige Zeit zu übertragen, es gibt viele Dinge, die notwendig sind, an dem eigentlich freien Tag Sonntag zu tun. Genauso wie im Alten Testament. Auf Dinge, die man damals tat, die eigentlich verboten waren, stand teilweise die Todesstrafe. Also Gott hat das sehr, sehr ernst genommen. Und Gott begründet diesen Ruhetag, den siebten Tag der Woche damit, in 2. Mose 20 im Rahmen der 10 Gebote, damit, dass er selber in sechs Tagen die Welt geschaffen hat und am siebten Tag ruhte. Und wenn man im ersten Buch Mose nachliest, dann heißt es da, dass nach sieben Tagen die Erschaffung der Welt vollendet wurde. Ja, warum denn nach sieben? War doch schon nach sechs fertig. Nein, der Ruhetag gehört dazu. Und im vierten Gebot heißt es, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten sollst du ruhen, weil Gott das so gemacht hat und weil er diesen Rhythmus in unser Leben hineingelegt hat. Jetzt überlegen manche vielleicht, okay, ich habe nur eine 5-Tage-Woche. Das finde ich schön für euch. Ich hatte auch lange Zeit eine 5-Tage-Woche, aber der sechste Tag, der Samstag, wird ja meistens dazu verwendet, um zu Hause zu arbeiten. Der ist ja auch mit Arbeit gefüllt. Arbeit, die nötig ist in der Regel. Aber ein Tag, der siebte Tag, der war schon im Alten Testament reserviert, um zur Ruhe zu kommen und alles ruhen zu lassen, was nicht zwingend notwendig ist an diesem Tag. Um zur Ruhe zu kommen, um Kraft zu schöpfen, um die Früchte der Arbeit genießen zu können, um das anzuschauen, was man im Laufe der Woche geschaffen hat, und um sich neu auf die Beziehung zum Schöpfer zu besinnen. In 6 Tagen hat Gott die Welt geschaffen. Im 5. Buch Mose wird dieses Gebot wiederholt. Und da kommt noch mal eine andere Begründung. Denn Gott hat euch aus Ägypten herausgeführt. In Ägypten mussten die Israeliten jeden Tag der Woche arbeiten. Gott hat sie rausgeführt und es ist ein Vorrecht der Israeliten, die befreit worden sind aus Ägypten, dass sie einen Tag der Ruhe verordnet bekommen und sich somit auch auf ihren Retter besinnen dürfen. Es ist eine strenge Vorschrift im Alten Testament. Und es ist auch Handel und Arbeit am Sabbat verboten. Deswegen geht Nehemia hier so streng dagegen vor. Nehemia lässt die Stadttore schließen, um den Handel zu verschließen. Also Freitagabend wurden die Stadttore verschlossen und erst am Sonntagmorgen, wenn der Sabbat vorbei war, wieder geöffnet. Wenn wir ins Neue Testament blicken, dann finden wir hier eine etwas andere Perspektive auf den Sabbat. Jesus selbst sagt, als er einmal erwischt wird, in Anführungsstrichen am Sabbat Ähren zu pflücken oder seine Jünger die Ähren gepflückt haben, da sagt Jesus, Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Menschen für den Sabbat. In Kolosser 2, Vers 16 heißt es, darum soll euch niemand verurteilen, weil ihr den Sabbat nicht beachtet. Der Sabbat gehört dem Alten Testament an. Und dennoch hat Gott einen Rhythmus in die Schöpfung hineingelegt, der aus 6 plus 1 besteht. 6 Tage Arbeit, einen Tag Ruhen. Es ist ein Vorrecht, dass wir einen Tag der Ruhe haben dürfen. Ich habe ja vor meiner BTA-Ausbildung ein Elektrotechnikstudium gemacht. Und ich habe das richtig genossen damals, sonntags sagen zu dürfen, ich muss heute nicht lernen. Ich darf heute alles, was mit Elektrotechnik zu tun hat, mit dem Lernen in der Schublade lassen und ich muss heute nicht lernen. Ich habe das genossen und habe auch kein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich jetzt Dinge verpasse. Und das ist mir so wichtig geworden, dass ich das gerne versuche weiter auszuführen. Und ihr wisst, ich habe sonntags in der Regel keinen freien Tag. Der freie Tag ist montags. Das ist schon was anderes. Sonntags haben die meisten frei. Und die Idee des Sabbats und auch die Idee des Sonntags für Christen, wir feiern ja den Sonntag, weil Jesus auferstanden ist, ist auch, dass wir gemeinsam als Volk, gemeinsam als Christen etwas feiern. Und das ist schlecht möglich, wenn jeder an einem anderen Tag seinen freien Tag hat. Vor allem hat der Sonntag auch in unserem Land heute noch nicht den gleichen freien Charakter, der Montag wie der Sonntag. Ja, die Geschäfte sind geöffnet, du kannst ruckzuck in den Baumarkt fahren, du kannst dies machen, das machen. Jeder ist auf der Arbeit erreichbar, wenn man mal anrufen muss. Also es ist einfach etwas anderes. Ich möchte jetzt für uns Christen den Sonntag noch einmal herausnehmen. Wir dürfen ruhen von der Arbeit und uns besinnen auf unseren Schöpfer und auf unseren Retter. Was sind die Stadttore, die wir heute schließen müssten, damit das wieder stärker geschieht. Und das sind jetzt keine Gesetze, keine Dinge, die ich vorschreiben möchte, sondern Fragen, die ich stellen möchte. Es kann sein, aber es muss nicht sein, dass das auf dich zutrifft. Vielleicht ist für dich ein solches Stadttor die Internetverbindung, die dich immer wieder mit den Dingen des Alltags konfrontiert. E-Mails, die du abrufst, mal eben noch schnell antworten. Wir hatten so einen cleveren Abteilungsleiter in unserer Verkaufsabteilung. Der kam irgendwann auf die Idee, dass man doch schon sonntagsabends die Besprechung für die Woche machen könnte. Dann hat man sich den Montagmorgen schon das gespart. Und die Mitarbeiter haben sich zu Recht gewehrt dagegen, weil sie sagten, nein, das schneidet uns den Sonntag ab. Wir fangen Montagmorgens an. Und es ging glücklicherweise in der Firma auch so. Vielleicht ist es eBay, wo du nochmal eben schnell etwas ersteigern musst, weil du den günstigsten Preis ergattern willst. Vielleicht auch der Bäcker, wo wir unsere Brötchen holen. Muss ja nicht unbedingt sein. Wir essen samstags Brötchen und backen höchstens sonntags noch Brötchen auf. Für uns ist das so ein Punkt, wo wir sagen, der Bäcker muss ja eigentlich nur arbeiten, weil wir, wenn wir sonntags Brötchen haben wollen. Und das muss nicht unbedingt sein. Hier möchte ich dich selber fragen. Finde deine Punkte, finde deine Stadttore, die du zu schließen hast, damit der Sonntag möglichst Sonntag bleibt. Und wenn du eine Arbeit hast, wo du sonntags arbeiten musst, dann versuche, einen alternativen Tag zu finden und dir zu erkämpfen, wo du etwas Ähnliches erleben kannst, dass die Arbeit, die du die Woche über tust, ruhen kann. Und es gibt Leute unter uns, die müssen sonntags arbeiten. Die müssen genauso wie im Alten Testament Tiere versorgen oder andere Dinge tun, die nicht stoppen dürfen. Das geht nicht, aber man kann viele Dinge, die dazukommen, sicherlich zurückstellen an dem Tag der Ruhe. Und Gott lädt uns ein. Lehn dich zurück. Wir haben es im ersten Lied heute im Gottesdienst gesungen. Lehn dich zurück, damit das Leben neuen Farbenglanz gewinnt. Wir haben das Recht auf einen freien Tag, auf den Sonntag. Gott vertrauen bedeutet, dass ich das, was mir so wichtig erscheint, am Sonntag zu tun, auch dann noch schaffe oder bekomme, wenn ich am Sonntag bewusst darauf verzichte. Vertrauen wir Gott? Dass das, was mir so wichtig erscheint, vielleicht gar nicht so wichtig ist und dass er mich beschenken wird, wenn ich diesen Tag mir Zeit nehme, der Ruhe und des Besinnens auf ihn. Ich komme zum letzten Punkt. Keine Ehe mit Nichtjuden. Damals wurde ich auf einige Judäer aufmerksam, die Frauen aus der Philisterstadt Aschdod und von den Ammonitern und Moabitern geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder kannte nur die Sprache von Aschdod oder einem anderen der fremden Völker, aber die Sprache der Juden konnten sie nicht sprechen. Im alttestamentlichen Gesetz war verboten, dass Juden Nichtjuden heiraten. Das war ziemlich eindeutig. Die Frage, die sich stellt, verbietet Gott interkulturelle Ehen? Wer von euch ist interkulturell verheiratet? Genau, ganz zaghaft. Ihr dürft euch melden, das ist völlig okay. Genau, es gibt einige von uns, die jemanden geheiratet haben, der woanders geboren worden ist und eine andere Nationalität hat. Und nach der Einleitung war es natürlich schwierig, sich jetzt zu melden. Ist aber kein Problem, denn Gott hat überhaupt nichts gegen interkulturelle Ehen. Auch im Neuen Testament finden wir das schon, dass es solche Ehen gibt. In Israel war es verboten, dass Juden und dass Israeliten Menschen heirateten, Partner heirateten, die einem anderen Volk angehörten, weil jedes Volk seine eigenen Götter verehrt hat. Und um die Beziehung Israels zu ihrem Gott, zu ihrem Schöpfer zu schützen, hat Gott gesagt, lasst euch nicht mit Menschen ein aus anderen Völkern, in Klammern, die natürlich auch andere Götter verehren. Hier wird berichtet, dass die Kinder, die aus diesen Mischehen hervorgingen, kein Hebräisch mehr konnten. Ja, wir können alle kein Hebräisch, zumindest die wenigsten unter uns. Ist das schlimm? Für jüdische Menschen war das schlimm, denn sie konnten die Heiligen Schriften überhaupt nicht mehr lesen und nicht verstehen, was im Gottesdienst vor sich ging. Das heißt, sie waren gar nicht in der Lage, Gottesdienst zu feiern und eine Beziehung zu ihrem Gott aufzubauen. Deswegen ist das so schlimm, dass die jüdischen Kinder hier die Sprache der Juden gar nicht mehr sprechen können. Die Beziehung zu Israels Gott wird verhindert. Es findet eine Entfremdung statt. Nehemia verbietet diese Mischehen und ein Sohn des obersten Priesters, der eine ausländische Frau geheiratet hat, er wird demonstrativ weggejagt. Im Neuen Testament schreibt Paulus nichts von Verbot von Mischehen in Bezug auf unterschiedliche Kulturen oder Nationalitäten. Aber im Neuen Testament heißt es, macht keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie passen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zusammen? Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Das Prinzip, was hier genannt wird, ist genau das gleiche wie im Alten Testament. Du bist Christ, das heißt, du folgst Christus nach. Christus hat den ersten Platz in deinem Leben. Wie passt es dann zusammen, wenn du dir einen Lebenspartner suchst, bei dem es nicht so ist? Es geht auch bei einer christlichen Ehe nicht darum oder bei einer Ehe nicht darum, dass dein Ehepartner, der Jesus nicht folgt, dir erlaubt, sonntags morgens in Gottesdienst zu gehen, ohne zu meckern. Und dass ihr auch danach noch brunchen könnt, statt gemütlich zu frühstücken. Es geht auch darum in der Ehe, dass ihr euch gegenseitig ergänzt, dass ihr euch gegenseitig herausfordert, dass ihr euch gegenseitig stärkt, dass ihr euch gegenseitig korrigiert in dem Anliegen, Christus zu dienen, Christus zum Mittelpunkt eurer Beziehung zu machen. Wie kann das gehen, wenn dein Partner Christus nicht in der Mitte seines Lebens hat? Wenn du verheiratet bist mit jemandem, der Christus nicht kennt oder keine persönliche Beziehung hat, dann geht es jetzt nicht darum, dass ihr euch scheiden lasst. Lies 1. Korinther 7, da steht's. Aber es geht darum, wenn du eine Partnerschaft anstrebst, dass diese Option keine Option für dich ist, einen Partner zu nehmen, der Christus nicht lieb hat und der nicht wirklich den absoluten Mittelpunkt in seinem Leben in Christus hat. Der nicht sagen kann, meine Hoffnung, my hope is built on nothing less, meine Hoffnung ist auf nichts anderes gebaut als auf Christi Blut und seine Gerechtigkeit. Das passt nicht zusammen. Und Paulus warnt davor auch im Neuen Testament, weil es da keine Gemeinsamkeit gibt und diejenigen von euch oder viele von euch, die das erleben in einer Ehe, die können bestätigen, dass es schwierig ist und dass es nicht nur um den Sonntagmorgen geht, sondern um viel, viel mehr. Gottvertrauen bedeutet, vertraust du, dass Jesus es absolut gut mit dir meint, dass er das Beste für dich vorbereitet hat, auch wenn du auf die Beziehung zu einem nichtchristlichen Partner verzichtest. Vertraust du, dass Jesus es absolut gut mit dir meint, dass er dir Leben in Fülle versprochen hat, auch wenn du um seinetwillen auf die Beziehung, auf die Partnerschaft zu einem nichtchristlichen Partner verzichtest und diese gar nicht erst anstrebst? Ich möchte zum Schluss kommen und diese vier Aspekte uns noch einmal vor Augen stellen. Wo musst du aufräumen und Jesus neu dein ganzes Vertrauen schenken? Gott, Vertrauen. Geht es um faule Kompromisse mit dem Feind, wo du ein Hotelzimmer ausräumen und reinigen musst? Geht es vielleicht um das Thema Geld, Spenden für Gottes Reich? Oder diesen Bereich Arbeiten und Ruhen, sich ganz ausrichten auf Jesus als Schöpfer und Retter? Oder geht es um dieses Thema Partnerschaft mit einem Nichtchristen, wo Sehnsüchte da sind und du merkst, das ist nicht in Ordnung? Ich möchte uns einladen zu einer Zeit der Reflexion, bevor wir dann unter Anleitung unseres Musikteams das Lied als Bekenntnis singen, Mittelpunkt, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und wenn du möchtest, wenn du dir das wünschst, dann lade ich dich ein, dieses Lied nachher mitzusingen, im Stehen, als Bekenntnis, aber zunächst haben wir eine Zeit der Reflexion.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.